heute einmal Hallo und herzlich willkommen rufen zur neuen Folge von Kapriolen, dem regelmäßigen Podcast vom Literaturhaus Stuttgart. Heute stellt sich der Autor und Soziologe Juan Guse meinen Quizfragen und mein Name ist Caroline Kallis. Bevor es nun gleich losgeht ins Quiz, möchte ich meinen Gast, wie es hier so üblich ist, noch kurz vorstellen. Juan Guse wurde 1989 im hessischen Seligenstadt geboren und studierte zunächst in Hildesheim kreatives Schreiben, anschließend aber neuere deutsche Literatur und Soziologie an der Universität Hannover, wo er heute auch in der Organisationssoziologie promoviert. Wie es zu diesem Lebensweg kam, erzählt er später im Podcast. 2012 gewann Guse den Berliner Literaturwettbewerb Open Mic. Sein Debütroman Lärm und Wälder folgte dann 2015 im S. Fischer Verlag. 2019 wiederum folgte sein sehr umfangreicher Roman Miami Punk und zuletzt in diesem Jahr 1000-mal so viel Geld wie jetzt, das mit soziologischem Blick einige Crypto-Pros in den Blick nimmt. Für seine Arbeit wurde er mehrfach ausgezeichnet, zuletzt mit dem Literaturpreis der Stadt Hannover und dem Kehlack-Preis beim Ingeborg-Bachmann-Wettlesen. Neben der Promotion und der Arbeit als Autor unterrichtet Juan Guse an der Kunsthochschule für Medien in Köln mit Seminaren wie Formen des Erzählens oder ein Text-Adventure-Schreiben. Worum geht es also dieses Mal bei Kapriolen? Es geht um die emotionale Einflugschneise für das Investieren in hochspekulative Kryptowährungen, um die Krise der Erwerbsgesellschaft und der Mittelschicht. Es geht um die materiellen Bedingungen von Literatur und die Mythisierung von Kunstproduktion, darum, ob es bei Poetikdozenturen nur um Worte, Schönheit und ästhetische Konzepte geht oder aber eben doch auch um die Banalität von Rente, Versicherungen und Kinderbetreuung. Es geht um die Frankensteinisierung beim Schreiben, darum, wie man sich aus jeder erzählerischen Sackgasse rauserfinden kann. Es geht um die kirschgroße Menge von Shampoo und das Shoppen von ganzen Wäldern in Indonesien. Es geht darum, wie das Informationsmanagement in tausendseitigen Romanen funktioniert und wie man als Mensch versucht, Kontrolle über sein eigenes Leben herzustellen. Und nicht zuletzt darum, warum die Zukunft so juicy ist. Viel Spaß beim Hören und Mitraten. Und wieder einmal sind wir zusammengeschalten und ich darf sehr, sehr herzlich Juan Guse begrüßen. Hallo lieber Juan, schön, dass du dir die Zeit nimmst.
Hallo Caroline, danke für die Einladung.
Hi. Du, wir werden ja heute einen wilden Ritt mal wieder durch dein Werk machen, also nicht mal wieder durch dein Werk, sondern innerhalb dieses Podcasts immer mal wieder ein wilder Ritt. Und ich starte aber erstmal mit einer lockeren Frage, bevor ich dich gleich mit der ersten Quizfrage quäle, nämlich, wie oft schaust du auf dein Bankkonto? Guckst du jeden Tag auf dein Bankkonto?
Ich glaube, öfter als mir lieb ist, jeden Tag sicher nicht, aber bestimmt einmal die Woche.
Ja, wir werden heute auf jeden Fall sehr viel auch über das Thema Geld sprechen. Naja, was heißt sehr viel? Aber wir werden auf jeden Fall darauf zu sprechen kommen, weil es auch mit deinem neuesten Buch zu tun hat. Und das führt uns auch sofort zur allerersten Quizfrage. Wir machen gar nicht lange herum. Bist du bereit, Juan?
Jawohl, let's go.
Let's go. Quiz. Also, du kannst jetzt auswählen zwischen zwei Büchern. Das eine ist Fernando Pessoa, das Buch der Unruhe des Hilfsbuchhalters Bernardo Soares oder aber, also das hat übersetzt Ines Köbel, würde ich sie wahrscheinlich aussprechen. Das wollen wir ja immer nicht verwahren. Oder aber, ich habe das zusammengespannt mit einem Buch von zwei Soziologen, nämlich von Peter L. Berger und Thomas Luckmann, die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit. Das hat Monika Plessner übersetzt. Und jetzt pass auf, jetzt kommt das Zitat. Die Zivilisation besteht darin, Dinge falsch zu benennen und anschließend über das Ergebnis nachzusinnen. Und tatsächlich schaffen der falsche Name und der wahre Traum eine neue Wirklichkeit. Der Gegenstand wird ein anderer, weil wir ihn zu einem anderen gemacht haben. Wir stellen Wirklichkeiten her.
Das ist also außer es ist so eine Trickfrage, was ich natürlich auch zutrauen würde und weil bei Pessoa ja auch, ist ja so ein dickes Buch voll, ist so eine Notatsammlung, da ist ja alles Mögliche aus seinem Leben drin, als Angestellter und Autor. Das zutrauen würde ich es ihm auf eine Weise, aber ich bin mir relativ sicher, dass das müsste eigentlich Berger-Luckmann sein, die Konstruktion der, die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit.
Und pass auf, es ist von Pessoa.
Hey, das gibt es nicht.
Nicht grandios, entschuldige.
Das ist krass.
Ja, das ist krass. Also ich schicke dir später gerne die Seitenzahl. Es ist, oder ich sage sie hier, es ist auf Seite 77. Und ich bin so glücklich, das gefunden zu haben. Ist das nicht unglaublich?
Das ist der perfekte Betrug. Du hast mich ja...
Es liegt so auf der Hand, man musste die beiden zusammenspannen. Aber wir kommen auf den Begriff der Wirklichkeit später nochmal zurück und auf Berger Luckmann. Aber mich würde zuerst mal auch interessieren, was mit Pessoa auf sich hat, weil er sowohl Mottogeber in deinem neuen Buch ist, aber auch in Miami Punk kommt er mit einem Zitat vor. Da heißt das, ne, bisweilen verspüre ich, warum weiß ich nicht, ein Vorzeichen des Todes. Was hat es mit dem auf sich? Warum hat er dich so geprägt? Und wie du gesagt hast, ist es ja irgendwie ein sehr, sehr besonderes Buch, weil ich habe es, das noch ganz kurz, bevor du antwortest, ich habe es letzten Sommer als Sommerlektüre mitgenommen, weil ich nehme mir immer einen Klassiker mit in die Sommerferien. Dazu komme ich sonst so selten. Und es ist jetzt nicht wirklich ein Buch, was so, weißt du, am Strand oder so gut lesbar ist, weil es schon auch immer wieder in die Magengrube schlägt. Es ist ein sehr existenzielles Buch. Es ist auch teilweise sehr, sehr trübsinniges Buch. Deswegen gefragt, was hat es auch mit Pessoa?
Also das ist in sowohl meinem letzten Roman als auch jetzt in diesem hybriden, irgendwie zwischen Soziologie und Literatur stehenden Buch über Geld gelandet ist, hat jeweils unterschiedliche und zugleich doch ähnliche Gründe. Ich glaube, wenn man so an Buch der Unruhe denkt und vielleicht auch sozusagen als an Pessoa insgesamt, denkt man vielleicht nicht unmittelbar an ein Werk, auch wenn sicherlich Buch der UNO wahrscheinlich das Prominenteste ist, sondern auch aus dieser Doppelrolle von Angestellter und Autor, die er aber natürlich ganz anders bespielt als Kafka, ne, der ist sozusagen der andere, sowieso fast schon der gegenpolige Phänotyp dieser Doppelrolle wäre. Und dann... Das schwankt immer so hin und her, ne? Also die einerseits wirklich so eine surreale bis tragikomische Leidenschaft auch für dieses angestellte Dasein, für entfremdete Arbeit als Entlastung von sozusagen den unendlichen Möglichkeiten des Erzählens. Und natürlich aber gleichzeitig auch trotzdem auch so wie ein Leiden unter irgendwie einem Stinkepeter-Chef oder was. Und dass es in beide Bücher gekommen ist, also im zweiten ist es, glaube ich, noch offensichtlicher. Das zweite Buch handelt ja von Menschen, insbesondere Männern, die als Kleinanleger mit relativ überschaubarem Geld durch die Investitionen in Kryptowährungen zu sehr viel Geld gekommen sind. Und die Geschichten, die in diesem Buch erzählt werden von diesen Personen, die sind zwar alle sehr unterschiedlich im Sinne davon, dass sie unterschiedliche ideologische sozusagen Perspektiven auf Blockchains oder Web 3.0 oder was auch immer für ein Framing man da drauflegen will haben. Aber eine sozusagen Sache, die sie gemeinsam haben, ist so eine Enttäuschung oder Desillusion der Erwerbsarbeit. Also sozusagen so eine symptomatische Krise der Erwerbsgesellschaft, die sind auch alle unter 40, also so ungefähr, oder 40, ja, 40 runter, unsere Generation. Es sind auch ein paar Jüngere dabei, aber ich würde sagen unter 40, von 20 bis unter 40, die das nicht mehr, also sozusagen eigentlich eine sehr realistische Einschätzung dafür haben, dass das, was ihren Eltern möglich war, sowohl am Arbeitsmarkt als auch in der Vermögensbildung, nicht mehr so gegeben ist. Und aus dieser Frustration oder aus dieser Diagnose heraus, das ist ja so gewissermaßen die emotionale Einflugschneise für dann das Investieren in so hochspekulative Assets, wie das Kryptowährungen sind. Und in dem Sinne waren sie sozusagen, ist diese Figur des Angestellten, der irgendwie so hadert, mit sich irgendwie über die Runden zu kommen und merkt, das reicht vorne und hinten nicht, und diese permanenten kleinen Enttäuschungen, die bei Pessoa im Buch so verteilt sind und die ja manchmal total poetisch und romantisch framed, die ziehen sich da durch, wie so als, ne, das ist so die Baseline von allen Figuren im Buch. Und das Zitat, was da, was dem Buch vorangestellt ist besonders schön, weil es
wir können es ja kurz nennen. Warum sollte es nützlicher sein, von Prinzessinnen zu träumen, als von der Tür im Büro, heißt es vorne dran.
Genau, und als ich das gefunden habe, das hat mich sehr gefreut, weil es gibt zwei Sachen, ne, dieses die Tür im Büro, gibt es so ein Zitat im Buch, dass eine Figur sich ständig dabei erwischt, während sie im Büro ist, zur Tür zu gucken, so wie im Sinne von ist nicht abwarten können, bis es vorbei ist, bis man hier abhaut, also so eine Fluchtfantasie. Und gleichzeitig gibt es, und das ist quasi auf der erzählerischen oder poetologischen Seite, einen Abschnitt, wo der Erzähler des Buches sich sorgt, dass das ganze Buch, dass das ganze Erzählanliegen nur so eine verblödete, plötzlich Prinzessin Reproduktion ist. Also das heißt, von heute auf morgen reich, was macht das mit Leuten? Dabei ist das sozusagen nur das oberflächlich Interessante am Gegenstand. Aber es ist irgendwie so schwer, dass es nicht zu viel Raum einnimmt. Deswegen ist das irgendwie so ein sehr passendes Zitat. Und bei Miami Punk ist es ein bisschen komplizierter, weil es natürlich auch ein dickeres Buch ist, was verschiedene Themen bearbeitet. Da gibt es eben auch, und das ist ja im Buch der Unruhe auch ein sehr präsentes Thema, so eine Auseinandersetzung mit dem Tod einer spezifischen Figur, die sehr sozusagen fanat ist in der Angst, also quasi sich auch darin wühlt, sich vor dem Tod zu fürchten. Mhm.
Ja, du hast es angesprochen, wir wollen hinaus auf dein Buch 1000-mal so viel Geld wie jetzt. Du hast es auch schon ein bisschen anskizziert, ne? Es sind vier Männer in vier Kapiteln und du als Autor bist quasi präsent. Ne? Es ist kein Roman, es ist auch kein Essay, es ist zwischen allem etwas. Und es geht also um Basti, Arne, Malte und Sebastian, die Crypto-Pros heißt es an einer Stelle. Und wir sprechen, glaube ich, auch gleich noch über die Form, aber zunächst würde mich ja interessieren, wie bist du auf dieses Thema gestoßen? Bist du jemandem begegnet, von wo aus dieses Nachdenken über diese Kryptowährungen losging? Und mich würde ja auch interessieren, weil das ist im Buch ja so grandios, dass du quasi ganz nah an diesen Figuren bist. Wir hören, wie sie erzählen, wie sie ganz tief in diesem Thema drin sind mit all dieser Fachsprache, die es da gibt, ne, von Tokens und wie alles heißt. Wie würdest du vielleicht tatsächlich auch so etwas wie Kryptowährung jemandem erklären, der damit nichts zu tun hat? Weil mir würde es schon sofort total schwer fallen.
Okay, zur ersten Frage, wie ich dazu gekommen bin. Es ist ja immer schwierig, das zu reproduzieren oder sozusagen sich zu erinnern, ohne vielleicht Sachen unter den Tisch fallen zu lassen. Wenn ich jetzt zum Beispiel über Miami Punk rede, dann sind das alles so Ex-Post-Rationalitäten und dann wirkt das dann alles viel kohärenter in seiner Kausalität, warum ich das eine so und das andere so gemacht habe, und die ganz vielen Zufälligkeiten, die lasse ich dann mal ebenso eleganterweise wegfallen. Aber ich glaube, bevor das durch die Decke ging, also je nachdem, welchen Bullrun man da nimmt, Bullrun meint eben sozusagen so eine sprungartige Kursentwicklung in kurzer Zeit, fand ich schon immer interessant an erst Bitcoin und dann Ethereum und den weiteren Sachen, die dann dazukommen, diese Pose oder diese Selbsterzählung von wir markieren einen Bruch. Wir markieren der Zusammenbruch des bestehenden Finanzsystems, läutet die Geburt eines neuen Systems ein, das wir sozusagen anführen werden. Wir können nachher noch darauf zu sprechen kommen, warum das natürlich totaler Quatsch mittlerweile ist und sogar im Gegenteil, dass jetzt durch diesen neuen Genius Act von Donald Trump de facto durch den Kauf von US-Staatsanleihen durch Stablecoins der US-Dollar und die Verschuldung der US-Wirtschaft stabilisiert wird. Also das ist sozusagen hinfällig. Mhm. Aber die Utopie oder sozusagen das ideologische Selbstverständnis zu sagen, wir ändern radikal die Art und Weise, wie Geld funktioniert, wie Vermögen verwaltet wird, wie überhaupt Besitz verwaltet wird, auf so einer Reaktion auch natürlich auf die Finanzkrise von 2008/2009. Und das interessiert mich sowohl als Soziologe als auch Autor, werde ich dann erstmal hellhörig. Und das andere hat damit zu tun, dass sich an sozusagen dem Hype, dem sich auf diese, im Grunde ist es eine sehr langweilige Technologie, und das, dann beantworte ich gleich deine zweite Frage, da ist ja schon bemerkenswert, was für einen Hype, was für eine emotionale und ideologische Involviertheit man so projizieren kann auf etwas so Banales, wie so eine Buchhaltungssoftware. Und eben deswegen ist es interessanter im Hinblick auf sozusagen, weil es ein Ausdruck ist für diese Krise der Erwerbsgesellschaft, für so, was früher mal als Mittelschicht galt. In verschiedenen Ländern ist es natürlich immer unterschiedlich strukturiert, aber als Ausdruck dafür sozusagen diese kriselnden Mittelschicht, die sich auf diese Assets einstellt. Und dann natürlich einzelne Leute, die man immer selber kannte, manche früh dabei, manche spät dabei, auch wenn niemand davon jetzt im Buch gelandet ist. Und dann etwas, was man als Autorin oder Autor vielleicht ja auch selber gerne unter den Tisch fallen lässt. Ich habe ja auch Geld dafür bekommen. Mhm, mh. Also in dem Fall war es sogar so, dass Albert Henrichs, der mein Lektor und Programmleiter bei S. Fischer ist, und ich schon immer sozusagen, und nicht schon immer, aber schon lange uns für die Sache interessiert hat und er gesagt hat, wir haben noch einen Slot frei. Mhm. Wir haben noch so eine Wildcard im Programm. Mhm. Willst du es machen? Hier sind 15.000 Euro.
Ah, okay.
Und dann habe ich gesagt, okay, wie lange brauche ich dafür? 2 Jahre. Ne? Mhm. Und dass diese Offenheit über sozusagen die materiellen Bedingungen von Literatur zu sprechen, ist auch Teil ja des Programms des Buchs. Also der Erzähler rechnet sich ja selbst auch immer in Realien um, was bedeuten ihm 1.500 Euro. Was bedeuten ihm 2.000 Euro, die er dann später mit Krypto verliert? Warum denkt er noch so oft an die ran? Und das ist ja eigentlich schon erstaunlich, weil man irgendwie denkt ja so, dass man, wenn sozusagen, es gibt ja ein größeres Bewusstsein für Klasse und Habitus und so weiter, auch im Literaturbetrieb, ne? Also man würde so meinen, dass das, was Bourdieu so festgestellt hat in den 90ern, so Regeln der Kunst, dass es immer noch diese Mythisierung gibt von Kunstproduktionen, die überhaupt nicht über die materiellen Bedingungen immer sozusagen mit erzählt, ist ja aber gar nicht so. Also werden immer noch Poetikdozenturen abgehalten, als ginge es immer nur um Worte und um Schönheit und ästhetische Konzepte und die Banalität von Renten, Versicherung, Kinderbetreuung. Das ist dann quasi, wird dann einfach für angenommen gegeben. Und genau, um es kurz zu machen, also viele Faktoren von einem konzeptuellen Interesse bis zum ökonomischen Interesse. Und was sind Kryptowährungen? Kryptowährungen, ich meine, die meisten kennen wahrscheinlich Bitcoin, auch wenn sie vielleicht nicht unbedingt verstehen, wie es funktioniert. Aber wenn man Bitcoin ist sowas wie ein geteiltes Kassenbuch, ist, glaube ich, so die gängigste Metapher, zu sagen, es gibt ein, alle haben alle Kontostände und alle Transaktionen von allen und die sind eben nicht zentral verwaltet bei einer Bank, sondern verteilt auf alle Server des Netzwerks. Dadurch ist es quasi, soll es oder ist es unmöglich, das zu fälschen, außer man hat sowieso 51% der Kapazität des Netzwerks. Dann könnte man natürlich sozusagen einen Fork nennt man das dann, einleiten, also eine Bifurkation. Aber im Grunde ist die Idee genau das, also eine Dezentralisierung von Informationen. Und diese Informationen können dann eben Geld repräsentieren. Die können aber auch ganz andere Sachen sein. Es können auch Wetterdaten sein. Aber das sozusagen gängigste, schmissigste Use Case soll eben sozusagen Geld und verschiedene Assets sein. Immobilien, ne? Die Vorstellung, dass das dann nicht mehr irgendwo eingespeichert ist in dem Archiv Linden mit einem Grundbuchverzeichnis, sondern da eingeloggt ist und dann für alle Ewigkeit und unfälschbar als Token reserviert ist. Ob es das alles braucht, ob es das sinnvoll ist, steht auf einem anderen Blatt geschrieben. Das Buch ist auch gar nicht unbedingt direkt interessiert an sozusagen der technologischen Facette von Kryptowährungen. Zumal die meisten davon ja auch absolute wie so Meme-Coins sind, also absoluter Blödsinn, ne? Das ist einfach nur Betrugsmaschen. Aber daran ist es gar nicht so interessiert, sondern eher an den Personen, die sich darauf einlassen. Das ist der Fokus.
Genau. Also wir folgen diesen vier Männern und wir folgen ihnen, das finde ich ja so spannend, auch in ihren gewöhnlichen Habitat, wie es auch heißt, ne? Also dass es dann darum geht, jemanden wie Basti zu verfolgen, der zwar total viel Geld auf seinem Konto hat, Millionen auf seinem Konto hat durch diese Kryptowährung, aber der gleichzeitig gärtnert auf dem Friedhof, ja? und der Ich-Erzähler begleitet ihn dorthin, oder aber mit Arne, eben auch reich oder ne, teilweise haben sie auch ihre Gelder wieder verloren, all das schilderst du. Mhm. Aber Arne, den es dann mit zum Klettern in die Felswand geht. Da sind wir bei allen ganz, ganz, ganz nah dran. Aber auch an dem Ich, der irgendwie darüber nachdenkt, der über diese Person nachdenkt, der auch über Geld nachdenkt. Und gleichzeitig, das finde ich das Spannende, dass es irgendwie so eine Schnittstelle auch ist zwischen so etwas wie empirischer Sozialforschung. Du gehst ganz nah ran, ne? Du zoomst dich ran an diese Person. Wer sind die? Wo kommen sie her? Was machen sie in ihrem Alltag? Wie gehen sie mit ihrem Geld um? Warum bewahren sie sich so viel von dem, wo sie vielleicht auch hergekommen sind und haben jetzt eben keine Yachten oder Villen oder was auch immer? Warum bleibt das? So etwas, dieser soziologische Blick. Gleichzeitig auch habe ich mich immer gefragt, wie sehr bist das natürlich du? Wie sehr ist das auch diese empirische Sozialforschung, die sich auch immer selber mitdenkt in so eine Situation, in so eine Interviewsituation mit hinein, ne? Weil man sich ja nie rausnehmen kann aus so einer Beobachtung, gleichzeitig ohne vielleicht zu werten. Und das Dritte ist aber natürlich, das ist auch immer wieder so, wo man ganz genau spürt, da ist eine Fiktion da, ne? Also gerade auch in diesem Kapitel, wo es mit an diese Kletterwand geht, wo es einzelne Seiten gibt, die sind ganz weiß und wo man auf einmal das Gefühl hat, okay, reißt da das Seil oder ist das nicht richtig eingehängt? Es kommt so eine Spannung auf. Oder auch, war dann am Schluss jemand im Auto gewesen, das unten geparkt ist? Ne? Also es hat dann auf einmal so Spannungselemente, wo man sich dann doch auch, ich mich als Leserin frage, wie viel Fiktion ist auch mit hineingewoben? Und so finde ich das spannend, um den großen Bogen zu schlagen. Wie erzählt man eigentlich Geschichten, habe ich das Gefühl, ist auch eines dieser Themen dieses Buches, weil welche Geschichten erzählen diese jungen Männer? Ne? Sind das wirkliche Geschichten? Sind das einfach Erfolgsgeschichten oder Verlustgeschichten? Welche Geschichte erzählst du? Was kann dann sozusagen Geld erzählen, Soziologie erzählen, Fiktion erzählen? Das fand ich so dieses Gewebe, was ich total spannend fand.
Vielleicht fangen wir sogar mit dem Erzählen an, bevor ich zuerst zur mache einen Schritt zurück. Und zwar genau diese Mischung von, hast du natürlich genau richtig, ne, dass es eine Mischung ist. Und ich würde sagen, in der Erhebung hatte natürlich die Soziologie irgendwie einen größeren, mehr Raum eingenommen.
Hast du eigentlich einen Band mitlaufen lassen? Das habe ich mich noch zwischendurch gefragt.
Ja, natürlich. Ich hatte auch so einen Leitfragenkatalog, alles, was man so lernt in Methoden 1 und 2. Genau.
Entschuldigung, ich habe unterbrochen.
Nee, alles gut. Und dann übernimmt er dann, also sozusagen, wenn das Material dann gesammelt war, was ja viel mehr als vier Figuren waren. Ich spreche auch immer von Figuren, weil die ja literarisiert sind, nicht nur anonymisiert. Ne? Das wäre ja das typische Vorgehen bei einem Fachartikel, der sich der Wissenschaft und dem Wissen und der Erkenntnis verschreibt, dass du dieses Buch ja nur begrenzt. Wenn das Material dann vorlag, dann ging es sozusagen in die Fiktionalisierung, in die Frankensteinisierung, also dass man mehr Leute getroffen hat, als man vielleicht im Buch haben will, aber dass man bestimmte Passagen von Stimmen einer Figur leiht und das da so annäht. Und dann tatsächlich auch der größte Stress war im Grunde, einen Modus zu finden, der sich nicht erschöpft in so einer ABC-Struktur im Sinne von A, Szene, B, O-Ton, C, Essay, analytische Blicken auf das, was gerade in B gesagt wurde. Ne? Dass man nicht so ein ABC, 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 ABC hat. Und das ist wirklich sehr, ich hatte mir das viel, viel leichter vorgestellt, weil wenn man mir das, also so wie ich mir das davor selber mit Albert ausgedacht habe, ich dachte, toll, das sind ja die beiden Sachen, die ich liebe, Soziologie und Fiktion, und am Ende wäre es wahrscheinlich wesentlich weniger Arbeit und Gehirn gegen die Tastatur hauen gewesen, hätte ich entweder einen klassischen soziologischen Beitrag geschrieben oder eine reine Fiktionsarbeit, weil dann war es eben die ganze Zeit so ein Hin und Her zwischen wann lasse ich die Wirklichkeit in Ruhe und lasse die für sich sprechen und nehme die ernst und wann nehme ich es mir raus, fiktional einzugreifen, szenisch zu werden und so, weil das bin ich ja gewohnt. Ne? Ich kann mich ja aus jeder erzählerischen Sackgasse einfach raus erfinden. Und das eben, wann, das war, was nicht. Zum Beispiel, aber dann eben manchmal, das war dann eben die Kompromisse, die man so getroffen hat. Zum Beispiel, eine Entscheidung für die Wirklichkeit ist, bei den vier Figuren, dass es alles bei Männern bleibt. Auch wenn ich natürlich mit Frauen gesprochen habe, aber es wäre eine irreführende Repräsentation, bei nur 4 Erzählungen eine davon weiblich zu halten. Es wäre ein bisschen so, wie wenn, weiß ich nicht, CNN macht so ein Panel zu Klimawandel und 3 davon sind seriöse Klimatologinnen, die sagen, ja, wir müssen was tun, und einer ist so, ne, passt schon, gab schon immer Eiszeiten, ist alles super, weil eigentlich müssen es dann 9999 Panels sein mit echten, sozusagen um Klimawandel besorgte Wissenschaftlerinnen sein und eine Person, die es nicht ist, um das angemessen zu repräsentieren. Also, um es kurz zu machen, genau. Und so diese ganzen kleinen Entscheidungen zwischen die Soziologie zu Zug kommen lassen oder die Fiktion, die sich da ja so reinfrisst, das heißt genau so richtig erkannt. Ne? Es gibt immer wieder so Momente, wo auch tatsächlich das ein anderes Buch, mein dritter Roman, an dem ich schreibe, sich da so immer so reinfrisst in die verschiedenen Geschichten. Mhm. Und zur Frage des Geschichtenerzählens, genau, und zur Ungenauigkeit, die dann dadurch, oder zur Unverlässlichkeit, die dann dadurch in den Text kommt, das ist natürlich auch in gewisser Weise, und das mache ich auch explizit im Text, Sinn des Ganzen. Weil auch wenn ich im Grunde eigentlich eher 2 Jahre, mich in dieses Feld begeben habe, kam ich immer wieder an einen Punkt, wo ich selber nicht wusste, ob das stimmt, was mir gerade gesagt wird. Und das ist auch im Grunde das Default-Setting, wenn man sich in der Kryptowelt bewegt, weil so vieles eben sozusagen Wette auf die Zukunft ist und so vieles hinter so einem technischen Verständnis auch versteckt bleibt und wo man sowieso nicht in den Code gucken kann, das ist alles, irgendwann muss man in den Glaubensmodus schalten oder in den Vertrauensmodus. Und genau vor dieser Situation findet man sich dann auch als Leserin beim Buch.
Eine Frage vielleicht noch, bevor wir zur nächsten Quizfrage weiterziehen. Ja. Ich sagte auch schon, es wird auch immer wieder viel über Geld nachgedacht, im Sinne, welche Bedeutung hat es im eigenen Leben und wie viel Geld braucht man eigentlich, theoretisch oder praktisch, zum Leben? Ne? Also das darüber denken ja auch all diese Männer nach, ne? Weil sie eben diese Lebenswelt, in der sie sind, nicht verlassen oder nicht groß verändern. Man merkt das dann immer noch an kleinen Dingen, ne, dass man dann vielleicht doch diese besonderen Kopfhörer hat oder die sehr teuer sind. Aber erstmal bleibt alles so im Gleichen. Und die Frage, die sich dann auch das Ich stellt, wie viel Geld brauche ich eigentlich zum Leben? Und das ist, glaube ich, eine Frage, die jeder so mit sich nach Hause nehmen kann, weil man ja immer, ne, so gegeneinander steht, wie viel brauche ich eigentlich, um den Lebensstandard zu haben, den ich will? Ist das viel, ist das zu wenig? Was muss ich in die Zukunft mitbedenken und all das?
Genau, und das variiert. Man merkt es ja vielleicht selber auch ich kann es ja auch auf mich beziehen, was ich selber früher gebraucht habe. Ich bin immer noch ein sehr sparsamer Typ und denke immer, ich werde in Altersarmut sterben, obwohl das natürlich mittlerweile nicht mehr eine realistische Einschätzung ist bezüglich, wo ich jetzt stehe, und es ist alles irgendwie okay. Und trotzdem, ne, da kann man auch dieses Habituelle nicht abschütteln. Also meine Eltern hatten nie besonders viel Geld, und ich glaube, so ein einschneidendes Erlebnis war, als mein Vater das erste Mal seine Arbeit verloren hat und aus irgendeinem Grund, das habe ich gar nicht im Buch erwähnt, aber aus irgendeinem Grund hat sich dieses, als er dann zu uns allen meinte, das Shampoo jetzt immer nur so groß wie eine Kirsche benutzen, wir verbrauchen so viel Shampoo. Und da dachte ich, aha, so eng ist es. Von daher habe ich eigentlich auch immer noch, also ich habe auch, glaube ich, ein komisches Verhältnis zu Geld. Aber vielleicht auch nicht so komisch, vielleicht ist es auch sehr gewöhnlich. Also ich wünschte, ich hätte ein entspannteres Verhältnis, vielleicht kann man es so formulieren. Vor allem jetzt, wo es sich de facto entspannt hat, wo ich nicht mehr, wo ich sozusagen zwar eine befristete Stelle, aber eine Absicht, ich kann irgendwie so die nächsten Jahre planen und weiß irgendwie, es wird alles okay, und trotzdem hat sich das so eingeschrieben in mein Selbstverständnis von, wie versuche ich mein eigenes Geld zu haben. Und wie viel man braucht, I don't fucking know. Das ist ja genau der interessante Punkt, den sich diese Figuren aufstellen. Und da ist wieder jede Geschichte sehr unterschiedlich. Ich kann ja zum Beispiel mal die erste nehmen von diesem Gärtner, den du auch schon erwähnt hast. Der kommt auch nur aus so einer Mischung aus Zufall. Der hat so Geld übrig, weil er Gras gehandelt hat und musste das dann ganz schnell loswerden, hat es dann früh investiert und hat sich dann aber sozusagen so sehr verstrickt in die Sache, weil er das alles so interessant und so spannend fand und diesen Rausch von geht was hoch, geht was runter, das hat ja auch was sehr Glücksspielartiges, dass der da zu sehr viel Geld gekommen ist, später auch wieder viel verloren hat, aber das ist jetzt egal, aber eigentlich gar nicht einen Zweck davon hatte. Also wenn ich an mich selber denke, dann ist der Zweck immer gewesen eine Eigentumswohnung. Auch aus diesem, ne, meine Eltern immer Mietwohnung, ich so, ich möchte das anders machen. Und in dem Fall, dieser Basti hat das gar nicht. Also der hat quasi, der hat keinen Zweck für Geld. Der hat, war davor Menschen mit Behinderung gepflegt, kam immer so über die Runden und ist ein sehr genügsamer, netter, ruhiger Typ. Und als er dann dieses Geld hatte, kam er quasi in so eine Art Sinnkrise, und das meine ich jetzt gar nicht im Sinne von, man muss ihn bemitleiden, sondern er wusste eigentlich nichts, was er damit machen soll. Und hatte dann überlegt, so weit war es dann bei ihm schon, ganze Landschaften zu kaufen. Wusste ich auch nicht, dass man, wenn man kann, kann man einfach Landschaften im Internet shoppen, wenn man genug Geld hat, in Indonesien einfach wie so ganze Wälder kaufen, um die dann so in Ruhe zu lassen und zu renaturieren, in Schottland irgendwas zu machen, was auch immer. Und wenn man dann aber noch weiter sozusagen, das geht dann so richtig fast, obwohl ich kein Fan der Psychoanalyse bin, aber das in dem Fall war, und in weiteren Fällen war das noch so, wenn man dann so ins Gespräch kommt, kommt es dann immer doch irgendwie auch die Familie auch wieder raus. Also jetzt im Fall dieser Figur war es der Vater, der ihn und seinen Bruder nur mit Geld geliebt hat, also nur mit Geld seine Liebe gezeigt hat. Alles wurde in Geld ausgedrückt. Und sein Bruder hat auch nicht ohne Gründe selber Spielprobleme. Und so zieht sich das durch alle Erzählungen durch. Die einen brauchen mehr, die anderen brauchen weniger. Ich habe jetzt aber explizit nur die ins Sample aufgenommen, die tatsächlich schon so auf so ein Beharren vom Bestehenden und auf so, auch so ein Stolz darauf, dass sie eigentlich nicht so viel brauchen, wie sie haben, reduziert sind. Ja.
Wir machen hier mal einen Schnitt und wollen auf jeden Fall mal auch auf dein rein literarisches, wenn man das überhaupt so abgrenzen kann, Werk zu sprechen kommen und nehmen da eine zweite Quizfrage mit hinein. Das führt uns jetzt entweder in die 1547 Seiten von David Foster Wallace und seinem unendlichen Spaß. Ist es vielleicht ein Buch, das jedem schon mal begegnet ist? Die spannende Frage, wer hat es alles in dieser Komplettheit gelesen? Das hat Ulrich Blumenbach übersetzt in einer wirklich beeindruckenden Übersetzungsleistung. Das ist 1996 das allererste Mal erschienen. David Foster Wallace, das weil, ne, weiß man vielleicht auch schon, hat sich 2008 das Leben genommen. Oder aber kann das sein von dem soziologischen Klassiker Pierre Bourdieu, Das Elend der Welt, das ja Interviews versammelt, auch aus den 90ern, die in Paris, in den Pariser Vororten geführt wurden und eben, ja, eines dieser Klassikerwerke ist, wie man denn in der Soziologie auch Interviews führen kann. Ja, also, das Zitat geht so. Egal wie viel Angst er hat und wie sehr ihm die Muffe geht, auch jetzt kann er wieder niemanden dazu bewegen, zu ihm zu kommen, ihn zu hören oder auch nur davon zu wissen. Er ist schlimmer dran als ein Kleinkind, das wenigstens jaulen oder brüllen und an den Gitterstäben seines Laufstalls rütteln kann, vor Entsetzen darüber, dass kein Großer in einer Verfassung ist, es zu hören. Und genau diese Nicht-Abkönnzeit, schwachen, grauen Vorabendlichts ist es, zu der gestern der traurige und spackomäßige gekleidete Geist erschienen ist, falls das gestern war und falls das ein echter Geist war.
Also, wenn das jetzt wieder eine Lüge ist, ne? Elend der Welt ist auch sehr lang, aber also wenn das jetzt wieder so eine falsche Fährte ist, das muss unendlicher Spaß sein.
Ja.
Okay, weil aber nicht unbedingt, also nicht unbedingt wegen der Sache, sondern wegen so diesem Szenischen, dieses Abendlichtliche, dafür ist eigentlich kein Platz bei Bourdieu. Das hat er auch nicht alleine gemacht, hat er auch mit Kolleginnen und Kollegen das ganze
genau.
Buch erhoben.
Genau.
Das schreit sehr nach Literatur und auch die Muffe und dann dieses Spacko-mäßige ist auch so sehr, eine sehr blumenbachige Übersetzung.
Hast du denn den David Foster Wallace geschafft, ganz zu lesen?
Oder? Oh ja, ja, ja.
Ja, wow.
Mehrfach.
Mehrfach? Wow.
Ja, ja. Ich habe es, je nachdem, wie man zählt, vielleicht so 3,5 Mal gelesen. Einmal, das erste Mal auf Deutsch, einfach so, aus, weil ich war gerade, glaube ich, einfach in einer Munde. Ich habe mein Zivi damals gemacht noch. Das habe ich dann in Pausen angefangen und dann zu Hause weiter. Und dann nochmal auf Englisch, da weiß ich gar nicht mehr, was sozusagen, was für ein Kontext das war. Und dann nochmal für Miami Punk, im Sinne von, als ich dann die Entscheidung getroffen hatte, eine Entscheidung, so muss man es jetzt sagen, es war keine Realisierung, dass es ein längeres Buch wird und dass ich viele Figuren eigentlich brauche für das, was ich machen will, und natürlich aber keine Ahnung hatte, wie man das macht. Also abgesehen davon, dass ich sowieso nicht so viel Ahnung habe und so viel Bücher jetzt auch noch nicht geschrieben, aber das war dann so ein Bedürfnis zu schauen, wie andere Bücher, die mit einem hohen, großen Personal und so fragmentarisch vorgehen, wie die das machen. Und dann habe ich, die dritte Lektüre war sehr anders als die ersten beiden. Da habe ich nämlich jedes Kapitel, habe eine Excel-Tabelle angelegt und jedes Kapitel quasi Seitenanzahl nummeriert. Das war dann durch die Dicke der Zeile markiert, dann eingefärbt, je nachdem, zu welchem Handlungsstrang es war. Also Familie in Cadenza, Don Gately oder die Rollstuhlterroristen. und dann immer noch, ne, und dann immer so geguckt, kurz Zusammenfassung, worum es ging, und zu gucken, wie ist sozusagen der, also so was Blödes wie das Informationsmanagement, ne? Und dann kommt man zu so Sachen, ich habe schon wieder die Seite vergessen, aber irgendwie Seite Don Gately kommt das erste Mal so richtig vor, eine der wichtigsten Figuren, auf Seite 200 irgendwas. Und dann denkst du so, what? Mhm. Das geht. Heute erscheint es mir irgendwie banal, aber die Einsicht so wie, ich kann wirklich der Leserin so schreckliches Ungewissen antun, also Unwissenheit antun, und die machen das mit, ich habe es ja auch mitgemacht.
Ja, vielleicht ein Wort noch, bevor wir auch, später kommen wir erst auf Miami Punk kurz zu sprechen, weil ich sagte es schon vorhin zu dir, ich glaube, darüber könnte man zwei ganz eigene Podcasts machen, nur allein zu diesem Buch. Aber wir wollen auf jeden Fall gleich auf dein Debüt Lärm und Wälder zu sprechen kommen. Aber Pierre Bourdieu ist auch jemand, der dir sozusagen in seinem Gesamtheit an Werk, glaube ich, wichtig ist. Also deswegen vielleicht die neugierige Frage auch. Du hast in Hildesheim Schreiben studiert, verkürze ich jetzt mal. Aber du bist eben auch Soziologe. Was hat dich irgendwie so an Bourdieu im Speziellen, aber vielleicht auch in der Soziologie nochmal so gereizt, dass du gesagt hast, ja, da möchte ich nochmal vertiefen.
Genau, also vielleicht mit der letzten Frage beginnt. Ich hatte dann schon in Hannover nach Hildesheim angefangen, neuere deutsche Literaturwissenschaft zu studieren und im Zuge dessen eigentlich im Grunde die Seminare, die mir da am meisten Freude bereitet haben, waren alle, die sie so irgendwie zwischen Literatursoziologie standen oder immer sozusagen ein soziologisches Interesse an Literatur hatten. Also sozusagen ein hermeneutisches Interesse an dem, was da passiert, geschichtlich oder wie auch immer. Und dann dachte ich, irgendwie ist es hier alles immer nur so, ist es nur so wie so Ornament, die Soziologie in der literaturwissenschaftlichen Analyse. Und eigentlich möchte ich es richtig machen oder mal richtig gemacht haben. Punkt. Guck mal, jetzt hätte ich es fast schon wieder gemacht. Jetzt hätte ich auch fast schon wieder unterschlagen, dass es natürlich aber auch so ein lebensbiografischer Pragmatismus ist, zu sagen, Soziologie kriege ich vielleicht noch eine andere Arbeit, als wenn ich nur Literatur gemacht habe. Weil wer weiß, wie das mit den Büchern, so kann ich vielleicht in der Behörde arbeiten. Also das möchte ich an der Stelle unterschlagen, dass ich auch natürlich auch Angst hatte. Und dann habe ich dieses Studium, das habe ich im absoluten Eilverfahren gemacht, in 3 Semestern.
Wow.
Ich hatte Zeit, ich hatte noch keine Kinder. Und dann hatte ich das Glück, dass die Professorin, die mich geprüft hat, mir auch eine Stelle angeboten hat zum Promovieren. Und ist da eigentlich nicht so relevant in dem Arbeitsbereich, weil es ist Organisationssoziologie, da geht es viel um Luhmann, Neoinstitutionalismus, da geht es alles Mögliche, nur nicht um Bourdieu, außer vielleicht im Methodischen, das sowieso als Inspiration oder so einzelne Begriffe, die er geprägt hat, die irgendwie so theorieübergreifend sind, die verschiedenen Kapitalsorten oder das Feld als Konstrukt, aber eigentlich sozusagen heimlich jenseits von unserer Arbeit am Arbeitsbereich war Soziologie immer mein sozusagen, Bourdieu mein geheimer soziologischer Hero, es gibt auch viele, auch Marie Yehuda finde ich auch irre gut. Mhm. Aber das hat vielleicht auch damit zu tun, weil das erste Buch, was ich, ist auch ein Zufall vielleicht einfach, was von ihm gelesen habe, das, was ich schon meinte, die Regeln der Kunst, natürlich genau das analysiert, was ich mache, nämlich den Literaturbetrieb. Ne? Und dann der in seiner wirklich ungeschönten, auch wenn es ums Frankreich geht und um sozusagen zurückliegende Strukturen, der sehr genau auf den Punkt gebracht hat, was ich sozusagen immer nur vielleicht beobachtet, aber nie in der Form artikulisieren konnte. Und das hat mich so reingezogen dann in sein Gesamtwerk.
Wir nehmen das alles mal mit hinein in Lärm und Wälder, dein Debüt, das 2015 erschienen ist, also schon 10 Jahre her. Es fühlt sich wahrscheinlich schon auch wieder an wie eine Ewigkeit für dich, könnte ich mir fast vorstellen.
Gottes Willen, 10 Jahre.
Um Gottes Willen. Genau, und es führt uns darin, ja, in einen Raum, in eine gated Community, und wir folgen in jedem Kapitel unterschiedlichen Menschen, einer Familie vor allem. Da ist Pelusa, die verheiratet ist mit Hector, und es gibt dazu 2 Söhne. Der eine ist Henny, der ja ein bisschen unheimlich irgendwie auf einen wirkt, weil er nachts unterwegs ist, Tiere gerne quält und tötet. Und dann gibt's noch Ignacio, der ein bisschen weniger auf dem Radar ist. Und gleichzeitig ist das so, folgen wir dieser Familie in ihrem Alltag. In Norddelta heißt diese Community. Und gleichzeitig gibt es immer wieder so Einsprengsel von der Service-Hotline, die es da gibt und die sich um die Sorgen und Nöte der Bevölkerung kümmert oder sie sich anhört. Und es gibt irgendwie einen immer wieder Rückblick. Also es gibt ein Kapitel, die immer wieder auf eine Szenerie verweisen, die in der Vergangenheit zu liegen scheint, wo auch Pelusa vorkommt, die aber wiederum ein Ich-Erzähler erzählt. In diese Geschichte kommt dann ein Trappist. Also das mal so ganz, der dann auf einmal da in diese Beziehung, die in den Wäldern lebt, eindringt. Das mal so als versuchter Rahmen, dieses Buch zu beschreiben. Und was vielleicht schon auffällt, wenn ich das so erzähle, ist, dass du vor allem auch Lust daran hast, an diesem nicht-linearen Erzählen, ist mein Eindruck. Ne? Also wir sind nicht in so einer Chronologie drin, der wir einfach folgen. Wir sind nicht in einer Erzählstruktur drin. Wir sind in vielen Figuren drin. Was macht diese Lust für dich aus, nicht so einmal geradeaus zu erzählen?
Es ist eine gute Frage. Mhm. Im Sinne von, dass ich natürlich irgendwie schon auch selber Bücher lese, manchmal die das nicht machen. Aber trotzdem am Ende des Tages, wenn ich 5 Bücher irgendwie mitnehmen müsste, werden es wahrscheinlich die 3 mindestens davon eher sein, die was Fragmentarisches haben. In dem Fall bei Lärm und Wälder würde ich jetzt sozusagen noch zu meiner Verteidigung behaupten, dass es insofern konventioneller ist, dass die beiden Handlungsstränge ja schon eine gewisse Linearität haben, auch wenn sie sprunghaft sind. Aber es ist eigentlich chronologisch erzählt, diese A-B-Struktur. Was das so ein bisschen natürlich anstrengend macht vielleicht, ist, dass es ja auch so ein bisschen nahegelegt werden können, dass die Vergangenheit auch wie die Zukunft ist.
Ja, also es ist,
ne, und das hat unmittelbar damit zu tun, warum das so ist. Ne? Also das Abwesenheit von Zivilisation, ne, dieses Leben in den Anden, könnte natürlich auch so ein vorstellen, weil es in diesem Handlungsstrang in Norddelta, der Hector eben so viel sich über den Zusammenbruch des Prepper, der Zusammenbruch der Zivilisation beschäftigt, könnte man sich auch vorstellen, dass der Ich-Erzähler er ist. Das ist also wie so eine andere Lesart, die auch möglich ist, und dadurch ist es nochmal vertrackter. Und ich glaube, am Ende mag ich selber die Bücher, die, es klingt jetzt so blöd elitistisch, aber so ist, auch das lehrt ein Bourdieu, so ist der Betrieb strukturiert, die Arbeit machen.
Beim Lesen sozusagen.
Beim Lesen, ja. Mhm. Wo ich nicht bei der, das ist ja eine sehr banale, basale Antwort, aber nicht bei der Hand genommen werde, sondern auch eine so eigene Selbsttransferleistungen machen muss. Gibt es ja auch wie so Limits von, aber ein Buch, was ich zum Beispiel total über alle Maßen liebe, und eigentlich ist es total Blödsinn, das zu sagen, ist von Ulrich Schlotmann, Die Freuden der Jagd. Ein kaum zu lesendes 800-seitiges.
Sehr umfangreiches, genau.
immer ein bandwurmartiger Satz, der so ganz komisch formatiert ist mit Kommas und Bindestrichen Gedanken setzt. Ich hatte das mal in so einem Fieber gelesen. Da hatte ich sehr hohes Fieber, fast glaube 40 Fieber gehabt. Das war ein toller Tag. Aber das hat natürlich auch was mit meiner habituellen Prägung zu tun, ne? Dass ich sozusagen glaube, dass darin irgendwie ein höherer, für mich ästhetischer Wert drin liegt. Das ist ja, nicht an meine Seele gebunden, sondern aus dem Verhältnis, was ich komme und die Sachen, die mich irgendwie geprägt haben.
Mhm. Was in diese Szenerie von Norddelta ein bisschen eindringt, ist irgendwie etwas, ja, Beunruhigendes, Bedrohendes. Das wird immer stärker, sowohl in den einzelnen Figuren als eben auch in dieser Service-Hotline, dass man das Gefühl hat, ne, Menschen dringen ein. Es ist eigentlich erstmal so etwas, ja, ne, wie eine geschützte Gemeinschaft. Man hat sich zusammengeschlossen, man hat gesagt, man will hier in der Sicherheit eines Dorfes leben. Und das, dieses Drinnen und Draußen gibt es auf einmal gar nicht mehr so geschützt, ne, sondern man hat das Gefühl, Menschen dringen ein in die Häuser, da sind Geräusche, man weiß gar nicht, so ist da jemand, will da jemand was klauen oder sind da wirklich Überfälle? Und in all das hinein bereitet eben Hector diesen Bunker vor. Das ist ja da auch das Coole an dem Cover, ne? Dass wenn man diese Buchbinde wegmacht, dass dann da so ein Bunker auch zu sehen ist unter dem Haus. Und es ist, wie du sagst, ne? Hector ist total die spannende Figur, der irgendwie darüber nachdenkt. Ich zitiere mal, darüber sprechen sie oft, er und Alvaro, einer seiner Freunde, der da in der Abteilung für Sicherheit arbeitet, darüber sprechen sie oft darüber, wie die Zivilisation zugrunde gehen wird. Nur über die verschiedenen Möglichkeiten, sich darauf vorzubereiten, unterhalten sie sich noch öfter. Und deswegen wäre meine Frage, ich habe dieses Zitat eingeleitet von David Foster Wallace, egal wie viel Angst er hat und wie sehr ihm die Muffe geht. Also ich habe das Gefühl, Juan, dass auch das Thema der Angst eines ist, das dich in all deinen Büchern eigentlich umtreibt.
Total.
Also wir haben das im Geldbuch, sag ich mal, ne, auch die Männer, die darüber nachdenken, was ist denn, wenn kein Geld mehr da ist? Ne? Was ist denn, wenn das alles zusammenbricht, der Finanzmarkt? Wie kann ich mich absichern? Und so auch hier in Lärm und Wälder. Ne? Wie in Gottes Namen kann ich die Kontrolle behalten?
Total, ja. Also es gibt, genau, ich würde sagen, so, dass in Lärm und Wälder die Kernfrage ist, wie versuchen Menschen oder wie glauben Menschen Kontrolle über ihr Leben und ihre unmittelbare Umwelt herstellen zu können, ne? Und dann eben die Gated Community als so ein besonders irgendwie so massiver, struktureller, mit Ziegelstein und Stacheldraht erbaute Versuch und dann der Flucht, die sozusagen wie so eine Landflucht als eine andere Religiosität ist noch, gibt es auch nochmal eine Figur, das ist dann Pelusa, die sich in so freikirchliche Bemühungen stürzt. Aber ich glaube, es ist ein bisschen sozusagen, dass sowas wie die Angst oder der Versuch, Angst durch Kontrolle zu unterdrücken oder die Auseinandersetzung mit dem Tod oder die Bedeutung von der Arbeit bei der Konstruktion des eigenen Selbst und der eigenen Identität und der Sinnstiftung des Lebens, dass das bei allen sich so durchzieht, hat auch was mit meiner Arbeitsweise zu tun, in dem Sinne, dass ich eigentlich immer mit so sehr, sehr abstrakten Fragen anfange, die, wenn man sie so nur in den Raum stellt, wahrscheinlich total blöde und banal sind, so wie, was ist Liebe oder was auch immer. Liebe habe ich, wäre jetzt auch interessant, aber Liebe habe ich zum Beispiel noch, ist so nicht so relevant. Aber sozusagen, wovor haben wir Angst? Ja. Und dass ich das dann aber zu konkretisieren, versuche in verschiedenen Subfragen oder zu konkretisieren und aus diesen Subfragen werden dann irgendwann Figuren oder Szenen oder Handlungen. Also nicht quasi, das ist so ein sehr top-downiges Prinzip, und nicht von, ich habe diese interessante Figur, wäre doch total irre, so ein Prepper, darüber gab es doch noch nichts, sondern andersrum, was dann aber ja dazu, deswegen heißen die, haben die am Anfang auch gar keine Namen, die heißen nur A, B, C und sind nur so Träger von Ideen. Das führt dann natürlich aber dazu, dass alle, wenn man den Pfaden folgt nach oben, würde man wahrscheinlich immer bei ähnlichen, wirklich so ganz blöd gesagt, so Conditio Humana Zeug landen. Und ich glaube, das wird dafür sorgen, dass auch die nächsten Bücher immer irgendwie, mich reitet es jetzt komplett in eine andere Richtung. Aber ich merke es jetzt schon beim nächsten Buch, dass mich da auch wieder sowas Ähnliches umtreibt.
Und das führt ja auch hinzu, zu auch, weil auch da, glaube ich, bündelt sich dieses Interesse von Soziologie und
total, ja.
Schreiben, was macht eine Gesellschaft mit so etwas wie Angst? Ne? Ja. Also nicht nur, was macht der Einzelne, sondern was macht eine Gesellschaft? Und da ist eben diese Begrifflichkeit von drinnen oder draußen, wie es im Buch ja heißt, warte mal, wo habe ich sie in meinen schlauen Notizen hier? Also es gibt eben auch diese Elendsviertel am Stadtrand. Mhm. Und das heißt an einer Stelle, es kann doch nicht so schwer sein, Leute draußen zu halten. Und es wird dann so skandiert, innen, außen, innen, außen, sodass man irgendwie versucht, eine Art Ordnung herzustellen innerhalb in einer Gesellschaft, wenn man eine Grenze, ja im wahrsten Sinne des Wortes, ein Draußen schafft. So, also finde ich auch gesellschaftlich total und dann ja fast ja auch schon wieder politisch total nachdenkenswert. Also, ne? Und das schafft man sich ja immer zu, im Kleinen wie im Großen, also soziologisch gesprochen.
Ja, ja. Ja, das ist ja wieder so was, eigentlich was Luhmannianisches, ne? Diese Fokussierung auf Systeme, die sich immer durch die Abgrenzung von ihrer Umwelt definieren. Aber es stimmt natürlich total, was du sagst, im Sinne, weil du gesagt hast, im Kleinen wie im Großen, dass ich eigentlich, wenn ich so versuche, sowas durchzudeklinieren, eine Frage, die mich interessiert, zum Beispiel, wie versuchen Leute Kontrolle herzustellen, versuche ich eigentlich auch diese drei klassischen Schichten, so Makro, Meso und Mikro, also Mikro im Sinne von Kleinstfamilie, Grupp Freundeszusammenhang und so weiter, Meso dann organisationale Ebene und Makro gesamtgesellschaftlich, das dann irgendwie so durchzuexistieren und mich nicht zu fokussieren, könnte man ja auch machen, ne? Kontrollfantasien und dann macht man einfach so ein Kammerspiel in der Familie. Oder man macht nur die Organisation, fokussiert sich total sozusagen auf die Verwaltung von Nordelta. Oder man macht nur sowas Zeitungsberichtartiges, wo man über die Unruhen, die außerhalb angeblich dieser Gemeinschaft sind und versucht, legt den Fokus darauf. Und mein Interesse ist eigentlich in der Regel, versucht so einen Schnitt durch alle drei zu machen. Auch in meinem Punk ist das ja so vom sehr gemischt. Mhm.
Quiz. Wir nehmen die dritte Quizfrage mit hinein in unseren in unser Sprechen über all das, was du schreibst. Pass auf, ich habe mal wieder einen Literaten und einen, ja, diesmal mehr Philosophen zusammengespannt. Ja. Es kann also jetzt sein, Jorge Luis Borges, okay, mit einer Erzählung Utopie eines Mannes, der reist. Also vielleicht etwas, was man weniger kennt, aber vielleicht kennen viele drin noch diesen argentinischen Autor, ne? Allein, glaube ich, von der Bibliothek von Babel kann er dem einen oder anderen schon mal begegnet sein. Oder aber dem Philosophen Ernst Bloch, der so ein ganz dickes, umfangreiches Werk geschrieben hat, das Prinzip Hoffnung. Also wir haben es ja heute mit den dicken, dicken Büchern. Und beide finde ich ja in diesem Zitat jetzt auch, sind Autoren, die über das Kommende, über die Zukunft nachdenken, so wie du auch. Und das Zitat geht so, pass auf. Leicht sich von einem schlechten Ort weit weg zu wünschen. Aber die Straße aus ihm heraus ist weniger selbstverständlich. Sie muss erst gelegt werden. Das ebene Feld, das nach allen Seiten geht, ist für den rechten Weg ebenso schwierig wie das gebirgige, äußerlich sperrende. Daher das Verirren, einer der bittersten Zustände und ein sonderbarer dazu. Er liegt in der Verlängerung des Wollens, dem das Können fehlt oder noch fehlt, des Keims, der sich nie richtig in die Blume wirft. Der Verirrte steht zwischen dem bleibenden Weg und dem nicht bleibenden oder sich nicht zeigenden Weg.
Das ist natürlich Bloch. Ja, ja. Zwei von drei geht ja doch. Gerade sehr so gut bestanden.
Genau, zwei von drei, gerade so bestanden. Nein, um Gottes Willen, aber sehr richtig, sehr richtig.
Wobei auch da wieder gut gewählt, weil Borges natürlich auch sich ja auch so suhlt in so einem essayistischen Duktus. Und es könnte ja auch genau so ein Zitat, also, ne, und weil es so selbst viel mit so fiktionalen Dokumenten arbeitet, in, keine Ahnung, Klön, Ukbar und Orbis Tertius, was ja auch so eine sehr bekannte Erzählung von ihm ist, dass wir vorstellen, dass es wie so ein Dokument, ein fiktionales Dokument aus einer Erzählung von ihm ist. Hätte man also auch gut drauf reinfangen. Aber das ist genau das Prinzip Hoffnung von Bloch, wirklich über weite Strecken schwer zu lesendes und auch nicht wirklich immer überzeugendes Buch, muss man auch sagen. Es geht dann so viel, auch so natürlich, ne, so Frankfurter Schule mäßig, aber der Zweig, der so viel von der Psychoanalyse geprägt ist, unsere Träume und bla bla Tagträume, da steige ich dann mental aus. Aber das ist ein Buch, was habe ich das Zitat benutzt? Ja, natürlich. Für Miami Punk. Im Sinne von, das ist die Prämisse des Buches, ist es, die Stadt Miami hat den Zugang zu Wasser verloren, das Meer hat sich zurückgezogen und findet sich in so einer sozusagen, in so einem Sinnvakuum, in so einer sehr existenziellen Krise, und verschiedene Gruppen setzen sozusagen verschiedene Lösungen dafür an. Manche sind sozusagen sehr, sehr progressiv, manche verweigern, also verleugnen sozusagen, dass überhaupt sich was erinnern ist und gehen in so eine nicht Resignation, aber so eine militante weiter so, als wäre das Wasser noch da. Und genau, verschiedene Gruppierungen, die da sozusagen um Deutungshoheit über die Wirklichkeit kämpfen in der Stadt. Und aber alle natürlich gemein sozusagen dieses Prinzip Hoffnung. Also alles tragen ein anderes Version davon mit sich rum. Und das Zitat, leichteres, ich wollte schon, ich müsste mir jetzt überlegen, an welcher Stelle, ich könnte mir gut vorstellen, das war im Kontext von, es gibt zum Beispiel da so einen spiritualistischen Kongress, die sich auch sozusagen versuchen zu verstehen, was da eigentlich passiert mit der Stadt, weil die Abwesenheit des Wassers nicht die einzige Seltsamkeit. Und das kommen dann aber so europäische Forscherinnen, die versuchen, die Stadt zu erkunden, und die erklären die quasi zu so einem Forschungsgegenstand und wird dann so exotisiert. Oder ist es aus dem poetischen Staat? Das könnte natürlich auch sein, dass ich das da verbaut habe, weil zieht sich das eigentlich durch alle Handlungsstränge, das könnte man in alle Handlungsstränge dieses Zitat packen. Es kann aber auch sein, dass es vom poetischen Staat ist, also so einer fiktionalen Bewegung, die durch Poesie Terror in Deutschland installieren wollte.
Ja, aber wunderbarerweise hast du jetzt schon Miami Punk einmal aufgefaltet, worum es da in Kürze geht. Und ein, zwei, drei Fragen vielleicht noch zu diesem umfangreichen, irren, total sich reinlassen fallen könnenden Roman, die ich da hätte. Also das eine wäre tatsächlich diese Frage nach der Zukunft, die du dich in allen Büchern irgendwie auch stellst. Diese utopische Kraft, deswegen fand ich Ernst Bloch auch für mich nochmal so eine Entdeckung, weil der ja auch unglaublich, eine ganz ungewöhnliche Sprache, finde ich, hat für dieses philosophisch-soziologische Nachdenken eigentlich, ne? Was kann irgendwie utopisch sein, ne? Von den Räumen bis hin zu weiter verzweigten Dingen, die irgendwie utopisch angelegt sein können, und wie zeigt sich das durch die Geschichte bis nach vorne hin? Aber unbenommen davon, was macht dir irgendwie immer Freude auch oder Schrecken oder Angst oder über das, was kommt, nachzudenken? Also sowohl Lärm und Wälder ist ja ein Ticken in die Zukunft verlagert, als auch Miami Punk.
Ja, ich glaube, also ich hab nur ein bedingt Interesse an der Wiedererzählung von Geschichte, was wahrscheinlich dann dazu schon zu einem Bias dazu führt, sich für die Gegenwart oder für die Gegenwart im Sinne von als contested history, die sozusagen noch nicht klar ist, was davon die Geschichte werden wird, und der Zukunft als der noch ungeschriebenen Geschichte, weil sich da darauf natürlich mehr projizieren lässt. Man kann alles mögliche machen, man kann auch spekulative oder alternative Geschichtsschreibung machen, die macht natürlich auch Laune. Aber auch wenn man sich sozusagen innerfiktional oder interdiegetisch anguckt, also wie die Figuren darüber reden, reden die in der Regel, klar, manchmal gibt es ja wie so eine Rückblende, aber eigentlich ist es so eine Fetischisierung oder so eine Fixierung auf das, was kommt, nicht auf das, was schon war. Ich glaube, weil da einfach mehr, ist eine gute Frage, aber woher kommt das, diese Fixierung im Erzählen? Ich könnte es ja dann sozusagen,
Naja, vielleicht, ich finde ja schon auch, also wenn wir diesen Begriff der Wirklichkeit nochmal von ganz am Anfang mit hineinnehmen, diese Konstruktion der Wirklichkeit, letztendlich ist ja auch dieses leicht verschobene, leicht Zukunftsbild, also auch irgendwie eine Art Konstruktion der Jetzt-Wirklichkeit, nur halt, diese Verschiebung findet einen Hauch nach vorne hin statt vielleicht ja. Abzeichen. Mhm.
Ja. Es, ja, 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 ja. Also es ist natürlich leichter. Also wenn man es auf die Buchebene, auf die Gesamt sozusagen an, also manche Leute sagen, es gab ja mehrere Reaktionen, wie so die gesagt haben, Miami Punk ist wie so in einer fernen oder nicht so fernen Zukunft. Für mich ist es überhaupt keine Zukunft. Aber die Lesart ist eben sozusagen einfacher, weil man sich vorstellen kann, ah, hier schreibt nicht jemand Geschichte um. Das ist sozusagen als Trope etablierter zu sagen, Abweichungen von der Realität sind entweder Fantasy oder Science Fiction im Sinne von die Zukunft betreffend. Aber dann ist ja immer noch erklärungsbedürftig die Fiktionalisierung. Und warum sind die meisten Figuren, mit denen ich so arbeite, so fixiert darauf, auf Fragen, die Zukunft betreffen? Ja, klar ist die Zukunft sozusagen juicier und interessanter, weil sie ungewiss ist. Mhm. Aber die Vergangenheit, wenn man nur weit genug zurückguckt oder weit genug die Linse aufmacht, wird ja genauso ungewiss und unklar und fuzzy. Ich glaube tatsächlich aber, jetzt wo ich so drüber nachdenke, dass mein nächstes Buch hat tatsächlich eher ein Bias auf der Figurenseite, nicht der mhm. nicht der Buchseite, mhm. zur Auseinandersetzung mit dem, was war.
Mhm. Mhm. Aber genau, du musst dich ja auf keine endgültige Antwort.
Ja, aber es ist interessant, darüber nachzudenken.
Ja, ja, ja. Vielleicht eine Frage noch irgendwie zu dieser Machart von Miami Punk. Du hast es gesagt irgendwie, es ist auf jeden Fall auch von David Foster Wallace inspiriert in der Sache, was darf ich alles als Autor? Und es ist ja irgendwie, finde ich, unglaublich spannend, nicht nur diese Menge an Personal und diese Menge an Details und die Details von den Details, sondern auch gleichzeitig irgendwie zuzulassen, dass diese Dinge alle gleichzeitig und gleichberechtigt nebeneinander stehen, ne? Also diese fließenden Wechsel, diese Aufzählung. Also es entfaltet sich so unglaublich rasch ein riesiges Tableau. Und mich würde interessieren, also für mich hat es sich angefühlt, dass ich mir dachte, im Schreiben ist es sicherlich eine unglaubliche Befreiung, all das irgendwie so zulassen mhm. zu können. Und gleichzeitig hatte ich auch großen Respekt, dass ich mich gefragt habe, wie bist du mit dieser Menge an Material auch hier umgegangen? Ne? Konntest du einfach sagen, ne, du hast es fließen lassen und es kam? Oder waren das dann auch Montage-Schritte zu einem späteren Zeitpunkt? Oder wie bist du mit dieser Menge an Material umgegangen? Vielleicht das noch als fast letzte Frage.
Ich habe natürlich auch schon, ist ja schon wieder so lange her, dass ich auch quasi historisiere, aber in meiner Erinnerung war das tatsächlich als ich mich entschieden habe für dieses Worldbuilding und versuchen, eine Welt nicht klein zu halten, sondern die Stadt selber zu einem Protagonisten zu machen. Und in dem Sinne wie so, ja, fantastische Erzählungen zu arbeiten, als unglaublich reich und saftig und lustvoll, weil man immer noch einen Querverweis eingebaut. Und irgendwann hat es so einen Netzwerkeffekt. Je mehr man sozusagen Gruppierungen, Orte man einführt, irgendwann ergeben sich die Verbindungen fast von alleine. Also sowohl lokal als auch geschichtlich, dann sagen, die Person kommt eigentlich daher. Und dann, das ist dann irgendwann, hat man so eine kritische Masse an Variablen, dass man das Gefühl, man kann das Gehirn ausschalten, weil man bewegt sich einmal, schreibt im Grunde zu quasi Gesetzmäßigkeit nur noch nach. Und dann aber ist das genau, wie du sagst, das Problem ist dann daraus, dass es eben nicht willkürlich ist und sich mit dem, was ich auch eingangs meinte, mit ich bin es gewohnt, mich aus allen Sackgassen rauszuerfinden. Und das ist ja genau das Schöne, wie so, oh, da mache ich halt noch ein Fass auf, mache noch ein Fass. Und dann am Ende aber sozusagen sich auf ein System zu reduzieren, wo man das Gefühl hat, es ist nicht willkürlich. Im Sinne von, es könnte jeden Moment irgendwas passieren. Weil dann ist es, ja, also sozusagen, dann bricht für mich auch sozusagen die Logik der Welt zusammen. Dann geht die Maschine aus.
Und jetzt musst du uns ganz, ganz am Schluss, Juan, noch verraten, wo du 2 von 3 Quizfragen richtig beantwortet hast, die aber auch wirklich sehr gemein waren heute. Weil du es jetzt auch hin und wieder schon erwähnt hast und in deinem letzten Buch eben ist es auch so angeteasert, dieser neue Roman, an dem du schreibst, der wohl in den Taunus führt.
Jawohl.
Wie weit bist du da? Darfst du schon was verraten? Willst du überhaupt schon was verraten? Ist es noch zu viel kritische Masse? Und gibt es schon Vorschlüsse vom Verlag, die sagen, wann muss das Manuskript da sein?
Also tatsächlich habe ich schon einen Vertrag, um auf die materiellen Sachen zu sprechen. Aber ich hoffe, dass es Ich darf Albert nicht hören, aber ich glaube nicht, dass ich es in 2 Jahren schaffe, auch wenn es schon einiges da ist. Es hat verschiedene Gründe, nicht nur lebensweltliche, dass ich so langsam vorankomme. Es wird auch dreisprachig sein, das hilft auch nicht gerade dabei. Also Deutsch, die ich genug beherrsche, Deutsch, Englisch, Spanisch. Aber das sind quasi auch verschieden gedruckte Bücher. Wobei, vielleicht soll ich das gar nicht sagen, weil.
Nein, genau. Psst.
Egal, die sind auch versteckt und es sind verschiedene. Egal. Und das macht viel. Wow. Das macht viel so. Das macht viel Arbeit. Aber was konzeptuell, das, was wir vorhin meinten, ne, diese übergeordneten Fragen, da weiß ich eigentlich sehr genau, was mich interessiert. Und jetzt geht es darum, das so gut zu machen, wie ich kann.
Super, dann freue ich mich schon mal riesig auf das alles, was kommt. Und danke dir sehr für Rede und Antwort und das Gespräch und schick dir viele herzliche Grüße. Nee,
ich danke dir. Es ist wirklich nicht selbstverständlich, dass sich jemand so, es ist auch wirklich was ganz Tolles, wenn jemand sich so gut vorbereitet und die eigenen Sachen so liest. Das ist, passiert nicht oft. Vielen Dank dir.
Sehr, sehr gerne. Ciao.
Ciao, mach's gut. Kapriolen.